Kultur-Update auf Bayern 2. Am Mikrofon ist Andrea Mühlberger. Mit einem kleinen Asien-Schwerpunkt heute. Und zwar gratulieren wir dem taiwanesischen Filmemacher Ang Lee. Nicht nur, weil er heute 70 geworden ist, sondern auch für sein famoses Weltkino, das keine Grenzen kennt. Dann geht's bei uns um koreanische Filme. Auch die sind ja längst keine Nische mehr im Filmbusiness, sondern werden auf extra Festivals gefeiert, wie dieser Tage auf dem Korean Film Festival in Frankfurt. Beginnen wollen wir aber mit einem Mann, der gerade sehr erfolgreich in der Opernwelt unterwegs ist. Tobias Kratzer. In Bayreuth gefeiert, an der Bayerischen Staatsoper in München, inszeniert er Richard Wagners Ring des Nibelungen. Und im nächsten Jahr, da wird er Chef der Staatsoper Hamburg. Am Sonntag feiert aber zunächst mal seine Interpretation von Rheingold in München Premiere. Da werden bekanntlich die Weichen gestellt in Richtung Weltuntergang. Peter Jungblut hat wenige Tage vor der Aufführung mit Tobias Kratzer gesprochen.
Unvergessen die Angst des Ferienserienhelden Monaco Franzi vor einem Opernbesuch. Er will sich mit allen möglichen Ausreden vor Wagners vielstündigem Ring drücken, in den ihn seine Frau schleppt, und macht beim Abendessen nach der Vorstellung ganz schlechte Erfahrungen mit vermeintlichen Kennern.
Der Schlag ist in 3 Minuten vorbei und Rheingold, das ging ja auch noch. Nicht, das sind bloß gute 2,5 Stunden.
Wenn man sich schon für nichts interessiert, dann setzt man sich nicht hierher, frech und präpotent! Und sprich unqualifiziertes Zeug über einen herrlichen, unvergesslichen Abend.
Wer möchte schon dermaßen heruntergeputzt werden, nur weil er keine Ahnung von Wagner hat? Regisseur Tobias Kratzer, der in München gerade an einer neuen Inszenierung von Rheingold arbeitet, hat einen guten Rat für Wagner-Neulinge.
Ich würde sagen, vorher auf die Toilette gehen und was essen und trinken, weil es dauert 2 Stunden 30, vergeht aber wie im Fluge. Ansonsten habe ich schon den Anspruch bei den meisten meiner Inszenierungen, dass die sowohl einem kompletten Neupublikum einen spannenden Abend bieten sollen, als auch vielleicht jemandem, der das schon öfter gesehen hat, noch ein paar neue Erkenntnisse. Aber eine spezielle Vorbereitung erfordert das nicht. Am schlimmsten finde ich immer Halbwissen. Halbwissen und Glauben, man weiß es schon. Also entweder richtige Experten, mit denen man auch diskutiert, oder gerne auch komplett unbeleckt.
Kratzer wuchs in dem winzigen Dorf Mauern bei Landshut auf. Ein Vorteil, sagt er, denn diesen abgeschiedenen Ort könne man nun wirklich nicht mit der großen, weiten Welt verwechseln, wie es sich manche Kleinstadtbewohner fälschlicherweise einredeten.
Also es gibt da weder eine familiär krasse Vorprägung noch das eine Erweckungserlebnis. Ich mochte das immer, fand das immer interessant und hatte immer schon, wenn ich auch irgendwie nur eine Opernplatte gehört habe oder so, hatte ich immer auch schon begonnen, mir vorzustellen, wie ich das inszenieren würde. So, und da bin ich irgendwie ganz für mich organisch, ohne jetzt aber von einem speziellen Einfluss geführt zu sein, hineingewachsen. Und ich finde, im Nachhinein ist das Spektakuläre eigentlich weniger mein Erweckungserlebnis, das es in dem Sinne gar nicht gibt, sondern dann doch, muss ich sagen, im Rückblick die ungeheure Konsequenz, mit der ich dran geblieben bin.
Überraschenderweise will sich Tobias Kratzer bei seiner Ringdeutung vor allem mit Religion beschäftigen, was nicht gerade dem Zeitgeist entspricht. Kollegen interessierten sich in den vergangenen Jahrzehnten mehr für die Kapitalismuskritik bei Wagner.
Was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist, dass Wagner, ja, zumindest wissen wir das ja, eigentlich niemals Marx gelesen hat, aber dafür sehr viel Feuerbach, der zu seiner Zeit einer der meistgelesensten Philosophen, Religionsforscher, vor allem Religionskritiker war, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und das komischerweise, weil ja nun mal die Hauptfiguren des Ringes Götter sind und eben vielleicht nicht nur metaphorische Götter, sondern auch Götter, die konkret alle die Attribute haben, die man ihnen so in den unterschiedlichsten Weltreligionen auch als Göttern zuschreiben könnte.
Naja, immerhin beeinflusste Ludwig Feuerbach auch Karl Marx. Hat sich der gebürtige Oberbayer Tobias Kratzer etwa das Religionsthema vorgenommen, weil er im vergleichsweise konservativen München inszeniert?
Der Gedanke ist richtig. Also tatsächlich, wie ich Werke interpretiere, hängt auch oft mit dem Ort zusammen, an dem ich die Werke zeige. Und auch hier ist es so tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, man dockt in München nicht nur als Uraufführungsort, sondern auch als ein Ort mit einer großen barocken Tradition tatsächlich an ganz andere Glaubens- und auch ja, historische Welten an.
Im nächsten Jahr wird der sehr erfolgreiche Regisseur Intendant der Hamburgischen Staatsoper. Da warten dann ganz andere Aufgaben auf ihn, viel Verwaltungskram und ein Abenteuer.
Natürlich nähere ich mich Hamburg jetzt nicht als einer mit den lokalen Gegebenheiten schon von Kindheitsbeinen an Vertrauter, sondern geradezu ethnologisch, könnte man sagen. Und das ist ja gar nicht der schlechteste Blick. Ich habe das auch beim Inszenieren immer wieder festgestellt. Also oft waren die erfolgreichsten Inszenierungen diejenigen von Stücken, mit denen ich noch nicht so lange vertraut war. Weil man dann auch erstmal so gemeinsam mit dem Publikum oder für das Publikum auf die Expedition in ein neues Land geht.
Tobias Kratzer wird als Intendant nicht nur um die Kunst, sondern auch für die Kunst kämpfen müssen. Stichwort Einsparungen und Kürzungen, die gerade so viel Wirbel auslösen. Er zitiert den britischen Premierminister Winston Churchill.
Als Churchill mitten im Zweiten Weltkrieg gefragt wurde, ob man jetzt nicht die Kultursubventionen einschränken sollte, um ein bisschen mehr die Kriegsziele schneller zu erreichen, sagte er aber, then what are we fighting for? Und ich glaube, das ist auch, wenn wir uns jetzt Gott sei Dank natürlich nicht in einer akuten Kriegssituation, zumindest nicht in unserem Lande, befinden, immer noch auch metaphorisch eine der wichtigsten Aussagen dazu.
So klingt ein Opernregisseur auf der Erfolgsspur. Diesen Sonntag feiert Richard Wagners Rheingold in der Inszenierung von Tobias Kratzer Premiere an der Bayerischen Staatsoper München. Er könnte als Chamäleon unter den Filmemachern durchgehen, der taiwanesische Regisseur Ang Lee. Er hat Actionfilme gedreht, aber er kann auch ganz anders. Literaturverfilmungen von Jane Austen-Romanen oder Life of Pi. Großes Weltkino eben. Heute wird einer der wandlungsfähigsten Regisseure Hollywoods 70, Antje Sieb, gratuliert.
Ang Lee lässt sich nicht gerne festnageln. Er hat im Laufe seiner Karriere Komödien, genauso wie Action- und Martial-Arts-Filme gedreht, einen Comic verfilmt und Romane von Jane Austen und anderen Autoren auf die Leinwand gebracht.
Ich will mich nicht den Genres einsperren lassen. Die haben alle ihre eigene Denkweise und um zu tun, was man will, muss man das ein bisschen aufbrechen.
Das sagte er vor ein paar Jahren dem Online-Magazin Collider. Lees Karriere begann so richtig in den 90er Jahren mit Filmen wie der Komödie Das Hochzeitsbankett, in dem ein homosexueller Taiwaner seinen Eltern zuliebe eine Scheinehe eingeht. Danach durfte er den Jane Austen-Roman Sinn und Sinnlichkeit verfilmen.
Sie haben mich für Sinn und Sinnlichkeit angeheuert und ich hatte große Angst. Ich hatte nie einen Kostümfilm gemacht, nie auf Englisch gearbeitet, nie bei den Großen mitgemischt.
So hat er es dem US-Radiosender NPR erzählt. Dass das Projekt ein Erfolg wurde, habe ihn enorm ermutigt. In einem seiner nächsten Filme, dem Martial-Arts-Werk Tiger and Dragon, arbeitete er unter anderem mit Michelle Yeoh zusammen. Die verriet in einem Gespräch im Museum of Moving Image, das sei anders gewesen als mit vielen anderen Regisseuren.
If he doesn't say anything to you, that means you did a good job.
Wenn er nichts sagt, warst du gut. Man ist in Hollywood daran gewöhnt, dass die Regisseure sagen, hervorragend, wunderbar, können wir das nochmal machen? Warum machen wir das nochmal? Er nicht, er ist direkt.
Der in Taiwan geborene und heute in den USA lebende Filmemacher lernt gern Neues. Auch das ist ein Grund für ihn, sich nicht in einem Genre einsperren zu lassen. Er ist bekannt dafür, dass er sehr gründlich recherchiert, bevor er ein Projekt beginnt.
Ich bin nicht der Herr der Filme, eher ihr Sklave. Wenn mich etwas gefangen nimmt, dann lege ich einfach los. Manchmal fühlt es sich an, als ob der Film die Regie über mich führt, statt umgekehrt.
Egal, ob es dabei um den Superheldenfilm Hulk geht oder um Brokeback Mountain, die Geschichte von zwei Cowboys, dargestellt von Heath Ledger und Jake Gyllenhaal. Sie verlieben sich in einer Umgebung, in der man Homosexualität nicht eingestehen kann.
Es könnte immer so sein. Genauso, genauso wie jetzt.
Wenn das hier irgendwann mal rauskommt, sind wir geliefert.
Für Brokeback Mountain bekam er seinen ersten Regie-Oscar. Der zweite folgte 2013 für Life of Pi. Ein Junge und ein Tiger landen nach einem Schiffbruch gemeinsam in einem Rettungsboot.
And the Oscar goes to Ang Lee.
Including his nomination this year for Best Picture for Life of Pi. This is the fifth Academy Award nomination for Ang Lee and his second Oscar win.
Für seine jüngsten Filme nutzte Ang Lee die 3D-Technik. Der letzte, Jiminy Man, ein Actionfilm, war 2019 allerdings kein Publikumsrenner. Und auch die Kritiken waren gemischt.
Verraten Sie mir was. Warum fällt es Ihnen so schwer, diesen Mann zu töten?
Er kannte einfach jeden Schritt von mir, bevor ich ihn machte.
Seine nächsten Pläne? Schon länger ist die Rede davon, dass er gern einen Bruce Lee-Film drehen würde, mit seinem Sohn Mason in der Hauptrolle. Wann es tatsächlich soweit sein könnte, ist allerdings noch unklar.
Mal Fantasy, mal Science Fiction, mal Melodram. In der asiatischen Kultur, da gibt's keine Genregrenzen. Und K-Pop für Korea Pop ist ja nur ein kultureller Exportschlager aus dem Land in Südostasien. Kinofilme wie Parasite und TV-Serien wie Squid Game, das ist die erfolgreichste Serie aller Zeiten bisher, die zeigen, dass das Land südlich von Nordkorea, über das der Diktator Kim Jong-un mit eiserner Faust herrscht, künstlerisch up-to-date ist, auf der Höhe der Zeit. Südkorea hat uns kulturell etwas mitzuteilen. Das zeigt auch, dass der Literaturnobelpreis dieses Jahr an die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang geht. Was ist typisch für diese Kultur, die so viele unterschiedliche Werke in der Popmusik, im Film und in der Literatur hervorgebracht hat, die auch das Publikum im Westen anspricht? In Frankfurt am Main kann man sich ab heute einen Überblick verschaffen über aktuelle Kinofilme aus Südkorea. Sina Phillips.
Hanbok, Kimbap und Maedup. Wer jetzt nicht alles verstanden hat, kein Problem. Es handelt sich um traditionelle koreanische Kleidung, um Essen und Knotenkunst. All das und noch mehr zeigt das Korean Film Festival in Frankfurt, neben Filmen. Die stehen natürlich im Mittelpunkt, aber es geht auch um die Kultur des Landes. Daniel Kim ist Vorstand des Vereins Project K, der das Festival organisiert.
Wir hoffen natürlich immer wieder, dass wir auch eine Brücke zwischen Koreanerinnen und Koreaner hier in Deutschland und den Deutschen sind.
Er hat bemerkt, dass das Interesse an koreanischer Kultur im Laufe der letzten Jahre immer größer geworden ist. Vor allem seit dem Film Parasite gäbe es ein stärkeres Interesse an koreanischen Filmen, stellt Daniel Kim fest. Als erste fremdsprachige Produktion hat Parasite 2020 einen Oscar als bester Film erhalten. Das zeigt sich bei den Besuchern des Festivals.
Jetzt kann ich auf jeden Fall behaupten, dass wir sehr viele deutsche Leute haben als Publikum. Wir haben natürlich überwiegend junge Leute, aber in den letzten 2-3 Jahren gibt es auch viele ältere Personen, die es mal wagen, in den koreanischen Film mal reinzugehen.
Angefangen hat das Festival ganz klein. Organisiert von Studierenden liefen koreanische Filme im Unikino. Inzwischen gibt es das Festival zum 13. Mal und 4 kommerzielle Kinos zeigen verschiedene Filme, darunter Love in the Big City. Der Blockbuster ist der Eröffnungsfilm und wird zum ersten Mal in Europa gespielt. Auch unbekannte Kurzfilme laufen die Tage über die Leinwände. Daniel Kim kann nur empfehlen, sich einmal einen anzuschauen.
Die Filme haben nochmal ein ganz anderes Feeling. Also die sind auch ein bisschen anders von herkömmlichen, von diesen Hollywood-Filmen. Die Szenen werden auch ein leicht bisschen anders dargestellt. Und die koreanischen Filme haben was Besonderes nochmal.
Neu in diesem Jahr? Es gibt einen Preis für Nachwuchsregisseure. Der preisgekrönte Debütfilm wird auf der großen Leinwand gezeigt. Doch auch die koreanische Kultur kommt nicht zu kurz. Am Samstag findet das kulturelle Rahmenprogramm statt. Darum hat sich Anna-Maria Morkel gekümmert.
Vor allem beim Bühnenprogramm sieht man halt auch sehr viel, also der traditionelle koreanische Tanz oder auch einen Taekwondo-Auftritt. Die Workshops sind halt auch super. Also da kann man das dann nochmal so hands-on halt erleben durch den Koch- und Kunstworkshop oder halt durch das Wine and Soju Tasting.
Im Vordergrund steht an diesem Tag der Austausch. Kinder von koreanischen Einwanderern erzählen von ihren Erfahrungen, wie sie in Deutschland aufgewachsen sind. Gerade im Rhein-Main-Gebiet wohnen viele Menschen mit Wurzeln in Korea. Daniel Kim findet,
dadurch, dass auch sehr viele Koreanerinnen und Koreaner hier ansässig sind, ist es schon ein Teil der Kultur geworden. Auf jeden Fall hier in Frankfurter Umgebung.
Nicht nur zwischen Koreanern und Deutschen soll vermittelt werden, sondern auch zwischen den verschiedenen Generationen. Denn das ist der Fokus der Filme. Sie thematisieren Generationskonflikte. Eine bewusste Wahl, erklärt Daniel Kim.
Bei Generation ist so, dass wir immer auch vor allem jetzt in der Gesellschaft merken, dass es viele Generationskonflikte gibt, wo sich an sich die Generation jetzt auch nicht so viel unterscheiden in den Meinungen in vielen Fällen, wo einfach die Kommunikation halt immer misslingt.
Das Festival solle ein Ort werden, wo diese Konflikte überwunden werden können. Wer sich also darauf einlassen möchte, der nimmt von dem Festival weitaus mehr mit als einen guten Film.
Aktuelle Kinofilme aus Südkorea von heute an beim Korean Film Festival in Frankfurt am Main. Das war's von der Kultur für heute. Andrea Mühlberger und das ganze Team sagen danke fürs Zuhören.